Der Politikgeflüster Podcast.
Überschwemmungen in Deutschland und Belgien, Waldbrände in Griechenland und Spanien. Für Wissenschaftler lieferte dieser Sommer reichlich Beweise für die verheerende Wirkung des Klimawandels. Für den Klimabeauftragten der EU-Kommission ist eine ehrgeizigere Politik dringender als je zuvor. Auf unseren Schultern lastet eine gewaltige Verantwortung. Wenn wir jetzt nicht schnellstens handeln, und damit meine ich sofort, dann werden uns unsere Kinder nie verzeihen.
Der entscheidende Punkt im europäischen Green Deal ist der faire Wandel. Wir wollen 100 Milliarden Euro mobilisieren und dann maßgeschneidert den bedürftigeren Ländern, Regionen und Sektoren zukommen lassen. Die Ziele sind ehrgeizig. Die Treibhausgase sollen bis 2030 um die Hälfte gesenkt werden. Bis 2050 soll Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt werden. Ein umfassendes Klimagesetz ist für März angekündigt.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz.
Klima! Dem geht es nicht so prima. Die Erderwärmung geht schnell voran. Oh no! Die da versagen immer wieder. Schieben alles auf die lange Bank.
Schande.
Und jetzt hat die Kroko voll die Klatsche gekriegt. Denn ihr Klimagesetz, das reicht mal überhaupt nicht. Es wurde gekippt vom
Bundesverfassungsgericht.
Klima, frag doch einfach Ida. Wir geben den Kids eine Welt, wo die Lunte brennt. Oh Mann, bis 2030 geht euer Plan. Doch was dann? Der CO2-Preis ist viel zu klein.
Ja, Kritiker könnten jetzt sagen, Mensch, das war ein alter Clip im Intro. Das stimmt. Ich fand dieses Lied von Extra 3 trotzdem noch recht passend, auch wenn es schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum ja nicht verfassungsgemäßen Klimaschutzgesetz entstanden und passenderweise damals ja festgestellt worden, dass man doch darüber sprechen kann, dass Klimaschutz eine Freiheitsaufgabe ist, auch wenn es der FDP vielleicht schwerfällt, das zu verstehen. Trotzdem ist es ja das, weil die Freiheit in der Zukunft ja auch wichtig ist. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer Sommerreihe. Ihr wisst ja, in der Sommerreihe schauen wir auf die Europäische Union und nach der hoffentlich von euch gehörten ersten Folge, bei der wir mit Markus Preis auf die Demokratie in der EU geschaut haben, auf die Verfassung und, oder Verfassung gibt es ja nicht, auf die Institutionen und auf die Frage, wie wird da gearbeitet, wollen wir heute über Klima sprechen. Denn die EU sieht sich ja selber als sehr, ja, vorwärtsgewandt. Fit for 55 zum Beispiel als einen Begriff genannt hier. Die EU will 2050 klimaneutral werden und möchte selbst bis 2030, jedenfalls ist das ihr Ziel, 55% aller CO2-Emissionen einsparen. Gar nicht schlecht. Und gleichzeitig, im Intro gehört, haben wir doch ziemlich extreme Klimakatastrophen in der EU. Und zumindest, wenn wir nach Deutschland schauen, als ein doch führendes Land der Europäischen Union, auch so ein bisschen die Frage, naja, klappt das denn wirklich? Ist das denn wirklich ein schaffbares Ziel? Wie viel machen die Einzelstaaten? Und wenn wir dann noch den IPCC-Bericht daneben legen, der uns ziemlich klar gemacht hat, das wird mit 1,5 Grad Neuerwärmung und die Reduktion schwierig werden und zumindest in den nächsten Jahren, wenn wir irgendwann diese Schwelle überschreiten, wird es noch schwieriger. Also viele, viele Themen vor uns und wir wollen heute versuchen, auf diesen Bereich der Klimapolitik zu schauen und gemeinsam zu bewerten, was macht denn die EU? Und wie erfolgreich ist sie? Und bevor wir da zu unserem Gast oder einer Gästin heute kommen, würde ich erstmal die kleine Runde vorstellen, die mit uns heute durch diese Folge geht. Und als Eröffnungsfrage habe ich mir heute gedacht, versuchen wir mal passend zum Abschlusslied von Extra 3 gerade, mal die Klimapolitik in einem Bild, was ihr euch vor Augen habt, also es kann auch ein Symbolbild sein, oder in einem Lied zu beschreiben, was für euch die Klimapolitik irgendwie am besten darstellbar macht. Und ich würde sagen, Aha beginnt.
Hallo. Ja, ich hatte länger überlegt und spontan ist mir das Spider-Man Pointing at Spider-Man Meme eingefallen. Stellvertretend dann eine Spider-Man-Figur für dringend zu erreichende Klimaziele oder Klimaziele, die nicht erreicht werden, für die es aber mehr Maßnahmen bedarf. Auf der anderen Seite, also symbolisch dann die EU-Staaten. Und auf der anderen Seite dann die Argumentation, ja, aber wir stellen nur einen gewissen Prozentteil aller Emissionen oder wir bilden nur einen gewissen Prozentteil aller Emissionen und es gibt ja noch China, die USA und so weiter. Also dieser Interessenskonflikt, aus dem ja oder ja der Diskussion selten verlässt oder oft eben einen Kernbestandteil sogar darstellt.
Gucken wir mal.
Wer das nicht kennt, wenn man Spider-Man Pointing at Spider-Man googelt, dann kommt das. Ja, ja, aber die jüngeren Hörerinnen und Hörer kennen
mit
das.
Mit Sicherheit. Das ist ein sehr beliebtes Meme in vielen, vielen Formen, findet man immer wieder. Hacker, du kannst fortsetzen.
Okay, ja, ich hatte als Lied an die Sesamstraße gedacht mit Wer wie was. Einfach, weil es im Allgemeinen immer die gleichen Fragen sind, die man sich stellt, wenn man an Klimapolitik denkt. Wer ist für was verantwortlich? Was wollen wir überhaupt machen? Wie wollen wir das erreichen? Und keiner fühlt sich irgendwie für verantwortlich und darum immer diese Antwort, wer nicht nachfragt, ist doof. Und deswegen passt das schon, finde ich, relativ gut.
Hallo, hier ist LB und ich, da ich heute genug Kunstunterricht hatte, für mehrere Dekaden vermutlich, also nicht, dass Kunstunterricht keinen Spaß macht, aber wenn ich einen Vortrag machen muss und mir dann probiere, an der Heißklebepistole nicht die Pfoten zu verbrennen, habe ich mich doch jetzt für ein Lied entschieden und zwar Kai hat frei, weil es sich so ein bisschen anfühlt wie, also in dem Lied geht es darum, Kai macht alles, außer irgendwie was Produktives und so, fühlt sich so ein bisschen an, also die machen irgendwas und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es wirklich sonderlich produktiv ist, deshalb Kai hat frei als Symbollied für die EU-Klimapolitik.
Hi, hier ist EN und da ich die Frage vor 5 Minuten zum ersten Mal gestellt bekommen habe und mir eine Antwort überlegen musste, ist mir ganz einfach nur eingefallen, Linkin Park, Faint, weil ich die ganzen Lyrics von den Songs auswendig kann, ich kleiner Emo, Der Refrain geht, I can't feel the way I did before, don't turn your back on me, I won't be ignored, time won't heal this damage anymore, don't turn your back on me, I won't be ignored. Und ich dachte, das ist vielleicht ganz passend. Genau. Und spricht eigentlich für sich.
Ja, finde ich auch. Wenn ich ein Lied beisteuern müsste, dann ist es nicht unbedingt eins, was die Situation beschreibt, aber so ein bisschen die Problematik. Und zwar hätte ich mir überlegt, Stück vom Himmel, das ist ein Lied von Herbert Grönemeyer. Und wenn man nur einen Teil daraus nimmt, also auf Deutsch, ich Gott sei Dank, muss ich nicht Englisch vorlesen, und dort entsprechend gibt es so eine Strophe, da fragt er, welches Ideal heiligt die Mittel, wer löscht jetzt den Brand? Legionen von Kreuzrittern haben sich blindwütig verrannt. Alles unendlich, warum unendlich? Krude Zeit. Und alleine diese Strophe, finde ich, beschreibt so ein bisschen die Problematik, wo wir uns befinden, relativ gut. Ja, nun wäre es ja schön, wenn wir darüber sprechen, aber besser wäre es noch mit jemandem zusammen und wir sind sehr dankbar, dass wir ja jemanden gewinnen konnten, der auf dem Feld nicht nur forscht und aktiv ist, sondern auch selbst als ja, als Persönlichkeit auch durchaus in vielen Formen ja auftritt und dabei sehr aktiv ist. Bei uns heute zu Gast ist Frau Dröge. Hallo Frau Dröge, Sie müssen sich bloß noch entmuten. Ich habe Sie einmal kurz gemutet, nicht, dass Sie sich wundern. Hallo.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Ja, vielleicht sagen Sie mal ganz kurz was zu sich. Wer sind Sie, was machen Sie, warum sind Sie genau die Richtige für das, was wir heute vorhaben?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin seit Oktober Abteilungsleiterin im Umweltbundesamt in einer Abteilung, die heißt Klimaschutz und Energie. Und zuvor war ich über 15 Jahre bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, die sich in der Forschungsgruppe Globale Fragen unter anderem mit dem Klimathema auseinandersetzt. Und dort habe ich mich um internationale Klimapolitik und verschiedene Themen rund um Klimapolitik gekümmert.
Vielleicht bevor wir inhaltlich starten, mich würde es mal interessieren, der Wechsel ins Ministerium. Ja, wie weit ist das eine andere Welt als das, was Sie vorher gemacht haben, in so einem Ministerium zu arbeiten?
Ja, ich muss Sie korrigieren, tut mir leid, aber es ist kein Ministerium, es ist eine Bundesbehörde, ja, die ist dem Umweltministerium zugeordnet, hat aber noch ganz viele andere Ministerien, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Der Unterschied ist, dass man, wenn man in so einem Think Tank ist, was die Stiftung Wissenschaft und Politik durchaus ist, mit mehr Distanz Sachen analysiert und Konzepte entwickelt und dazu wissenschaftlich arbeitet und da relativ frei auch darin ist, Kritik zu üben. Das Umweltbundesamt ist quasi der Maschinenraum für alles, was mit Klimapolitik zu tun hat. Und hier wird auch geforscht und da ist auch die Unabhängigkeit vorhanden. Der Hauptteil der Arbeit ist aber schon, dass die Gesetzesvorhaben, die Umweltpolitik-Umsetzung mit begleitet wird, zum Beispiel indem Gesetze mit entwickelt werden, indem technische und fachliche Expertise im Detail geliefert wird, um Gesetze gut zu machen. Und wenn es möglich ist, natürlich auch in die Zukunft schauend, wird hier im Umweltbundesamt untersucht, was faktisch nötig und möglich ist, wenn es um die gesamte Umwelt geht, aber in dem Fall halt um den Klimaschutz, und zwar in Deutschland, in Europa und international.
Damit ist die Verbindung ja zur EU schon gebaut. Ich glaube, bei allem, was wir heute besprechen, werden wir immer so ein bisschen uns im Spannungsverhältnis befinden zwischen dem, was Europa macht und was wir national machen müssen, nehme ich an. Trotzdem ist ja die Öffnungsfrage relativ naheliegend. Wir haben im Intro ja gehört, dass die Klimapolitik der EU, sagen wir mal, umstritten ist. Sie selber, wenn man die entsprechenden Selbstdarstellungen der EU liest, dann ist das immer alles sehr positiv und wird auch immer alles sehr zukunftsgewandt dargestellt. Auch der Rechnungshof hat es ja entsprechend als positiv deklariert und gleichzeitig gibt es immer wieder Kritik an bestimmten Stellschrauben. Deshalb vielleicht so als Eröffnungsfrage, wie würden Sie denn erstmal grundsätzlich aktuell die Klimapolitik in der EU bewerten, wenn man so eine Gesamtbewertung erstmal abgeben müsste?
Also mir fällt es sehr schwer, die EU als ein separates Etwas zu beurteilen. Die EU ist ein Zusammenschluss von eigenständigen Mitgliedstaaten, die sie haben der EU ein Mandat erteilt, vor allen Dingen in der Klimapolitik, wo die Gremien, die Institutionen der EU, unter anderem eben die Gesetze und die Vorgaben entwickeln. Und die Mitgliedstaaten sind dann diejenigen, die das mitentscheiden, das Europäische Parlament, und die Mitgliedstaaten entscheiden, was passieren soll. Das kann man jetzt die EU nennen. Viele setzen ja die Kommission gleich mit der EU, aber die Kommission ist nicht die Regierung der EU. Die Kommission schlägt vor, die Mitgliedstaaten und das Parlament setzen um bzw. gießen das in Gesetze zusammen mit der Kommission. Das heißt, wir müssen uns schon darüber verständigen, wer die EU ist, bevor wir anfangen, darüber zu reden, ob die eine gute Klimapolitik macht, die EU. Aber ich will die Frage deswegen nicht wegdrücken. Es gibt einfach für die Entwicklung der Klimapolitik sehr viel Hintergrund, wo sie einmal hergekommen ist. Sie kommt aus der Umweltpolitik und wurde dann im Laufe der Zeit ein eigenständiges Mandat der Europäischen Union. Und das ist schon mal spannend zu sehen, dass sie rausgegliedert wurde aus der Umweltpolitik, weil das Thema immer wichtiger wurde. Und die Vorschläge der Kommission, wir haben es schon im Intro gehört, Green Deal, haben immer aufeinander aufgebaut und waren auch grundsätzlich immer erfolgreich. Man kann jetzt diskutieren, ob es genug war. Das ist natürlich auch etwas, was richtig ist. Das sollten wir heute auch besprechen. Aber was ein großes Plus ist, ist, dass die Europäische Kommission stark darauf achtet, dass internationale Verträge in die Umsetzung kommen, in dem Fall eben jetzt jüngst das Pariser Abkommen, aber davor schon das Kyoto-Protokoll. Und wenn das nicht passiert und auch die Kommission nicht immer wieder nach vorne schaut und antreibt, dann wären wir sehr viel langsamer, als wir sind.
Jetzt ist ja trotzdem die Frage, was, also jetzt jenseits der Diskussion ist natürlich, die EU auf ihrer Funktionsebene von den Nationalstaaten angetrieben wird. Selbstverständlich ist ja trotzdem die Frage, man setzt sich ja Ziele und die EU hat sich ja Ziele gesetzt. Ich habe vorhin ja einleitend auf ein paar Ziele verwiesen. Und die kann man ja erstmal als Zielgröße irgendwie für sich betrachten. Würden Sie denn diese Ziele erstmal als schaffbar, als Europa auch machbar bewerten oder sind die von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil sie schon viel zu groß angelegt sind?
Also die EU-Klimaziele sind machbar und schaffbar und sind auch nicht, also jetzt jüngst verabschiedeten bis 50% Minderung bis 2030, was auch mit dem Fit for 55-Paket einhergeht, das ist ein nicht überambitioniertes Ziel. Das ist ein Ziel, das gut schaffbar ist. Es gab ja auch genügend Diskussionen, das nochmal höher zu schrauben, auf bis zu 65, glaube ich, war das. Das ist politisch nicht gelungen. Und damit ist die EU auch da bisher ganz gut aufgestellt, es nicht zu reißen. Das heißt, man könnte jetzt sagen, es ist kein ambitioniertes Ziel, es ginge mehr.
Und trotzdem gibt es die Bewertung vom Rechnungshof, der sagt, theoretisch machbar, praktisch nicht. Oder?
Da muss ich zugeben, ist mir die Details des Rechnungshofsberichts sind mir nicht bekannt. Ich weiß nur, dass die Debatte um die Erhöhung des Ziels für 2030 im Lichte der Entwicklung und im Lichte des Pariser Abkommens, dass die Berechnungen da weit über die 55% hinausgingen, was schaffbar ist. Ich kenne die Quellen des Rechnungshofes jetzt nicht, also kann ich
nicht. Nein, der Rechnungshof, ich kann das mal kurz vorstellen. Also der hat quasi bemängelt, allerdings ist das jetzt schon, so 7 Monate her. Und zwar schreiben die Prüfer bemängelten, dass nicht offengelegt werde, inwiefern die EU-Länder ihre verbindlichen, jetzt kommen wir wieder auf die nationale Ebene zurück, vielleicht die Frage danach gewesen, aber Ziele durch Regelungen, die ihnen eine gewisse Flexibilität ermöglichen, erreicht hätten. Also erstens, wie wird das messbar? Zweitens stellen sie sich die Frage, sind diese Ziele überhaupt finanzierbar? Kann man die überhaupt irgendwie, finanzierbar gestalten? Das ist die zweite Frage, die so ein bisschen kritisiert wird in diesem Bericht.
Ja, das ist interessant. Ich kann da nichts zu sagen. Der Punkt ist, dass die EU schon seit langem auch vor dem Fit for 55-Paket ja ständig an Gesetzen gearbeitet hat. Es gibt eine Governance-Verordnung von 2018, die die Mitgliedstaaten verpflichtet, Berichte zu liefern. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Instandsetzen, dass man quasi dazu in der Lage ist, Berichte zu liefern, da bemängelt wird. Das kann vielleicht auch nicht jedes EU-Land. Ja, also die Berichtspflichten sind schon ziemlich anspruchsvoll. Das ist, sind zum Beispiel nationale Energie- und Klimaschutzpläne, die berichtet werden müssen und die Daten müssen berichtet werden. Und wenn Mitgliedstaaten das nicht schaffen, dann ist das, hat das Gründe. Und diese Gründe müsste man jetzt kennen. Oder auch dieses, wie gesagt, dieses den Bericht des Rechnungshofs. Und die Messbarkeit ist ja genau das, was diese Governance Verordnung auch zum Ziel hat. Und also vielleicht ist es auch der Grund, dass es immer wieder neue und immer wieder vielfältigere Anforderungen an die Mitgliedstaaten gibt, wo sie nicht hinterherkommen. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
Dann drehen wir die Frage mal. Sie haben ja vorhin gesagt, dass ja sehr viel von den, also im Prinzip eigentlich ja alles nationalstaatliche Aufgabe ja noch ist, an die EU nur in der Zielgabe abgegeben. Wie haben wir uns jetzt konkret so eine Klimapolitik vorzustellen? Also die EU gibt ein Ziel vor, nehmen wir dieses Ziel Fit for 55 mit entsprechenden CO2-Emissionszielen zum Beispiel. Was machen jetzt die Staaten? Wie schaffen sie, versuchen das umzusetzen? Und wie gibt es dann diese Bewertungsrückkopplungsebene? Also wie hat man sich das ein bisschen in der Praxis vorzustellen, um vielleicht das mal ein bisschen aus der Theorie rauszuholen?
Ja. Also es ist so, die EU hat halt Möglichkeiten, Verordnungen zu erlassen, die dann sofort, da steht dann sofort die Pflicht, dass alle Mitgliedstaaten die auch umsetzen. Und die gelten auch immer direkt nach Inkrafttreten, da gibt es dann keine Frist. Und dann gibt es die sogenannten Richtlinien, die müssen die Mitgliedstaaten tatsächlich durch die eigenen Parlamente in nationales Recht umsetzen. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Richtlinie über erneuerbare Energien oder über die Lastenteilung in der Klimapolitik oder wie in Gebäuden eben Energie eingespart werden soll. Und da sind diese Nuancen schon recht klar, auch bei den Zielen. Manchmal sind es sozusagen indikatorische Ziele, also dann sagt man, es soll möglichst bis X% eingespart werden oder die Energieeffizienz soll in der Bandbreite von bis erreicht werden, dann hat man da schon quasi festgelegt, dass die Mitgliedstaaten da sich selber nochmal überlegen können, was sie wollen. Dann gibt es die Ziele, die verbindlich sind, die sind dann in den Rechtsvorschriften dann vorgegeben und da haben wir natürlich dann eine Verpflichtung, dass die Staaten liefern. Und die Vermutung dahinter ist, wenn es einen Rechtsbruch gibt, also wenn das nicht passiert, dass es auch in irgendeiner Weise sanktioniert wird. Deswegen verhandeln die auch oft sehr umständlich und es kommt eben zu kleineren Ambitionen, weil natürlich dahinter die Frage steht, was schaffen wir? Aber so funktioniert es. Die Idee ist, in den Verhandlungen für Gesetze werden alle Mitgliedstaaten natürlich ihr Votum abgeben. Man kennt das, wenn das Fit for 55-Paket war jetzt überall in den Zeitungen, das waren Riesenpakete. Das Parlament stimmt dann auch nochmal drüber ab. Es gibt oft so einen Trilog, da werden alle drei einbezogen, Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten. Und dann geht es weiter in den Mitgliedstaaten, diese Rechtsetzung umzusetzen in nationales Recht oder gleich direkt umzusetzen. Und so von oben nach unten funktioniert das, so wie national auch. Ja, und dann kommt es darauf an, dass diese Gesetze auch funktionieren.
Gibt es denn irgendwie Länder, wo man beispielhaft sagen kann, die machen ihre Klimapolitik so perfekt, so gut, die müssen eigentlich ein Vorbild für die ganze EU sein? Oder ist es im Moment in der EU eher bei allen Ländern so, naja, mangelhaft eine 3- noch gerade so? Gibt es da irgendwie irgendwelche Beispielländer? Weil ich hatte jetzt nur letztens einen Vortrag über Green Building in Prag gehört, wo dann auch mal eher so war von wegen, ja okay, ist halt ein bisschen mangelhaft. Also man hört irgendwie so wenig davon. Man hört manchmal, wenn Macron wieder sagt, nee, wir behalten unsere Atomkraftwerke fürs Klima, aber sonst irgendwie nicht so viel von Beispielländern.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass es sehr große Unterschiede gibt und die EU ist eben aus ihrer Historie heraus auch in der Klimapolitik unterteilt in Norden, Süden, Westen und Osten. Und die vorbildlich sind eher die Skandinavier oder die Niederlande. Dänemark ist ein kleines Land und macht schon seit Jahren recht überzeugende Klimapolitik, ja, also Ausstieg aus Fossilen oder Zielerreichung, also sehr, sehr vorbildlich. Die Hinterherzügler sind die Osteuropäer und Tschechische Republik oder Ungarn, Polen, Rumänien, Slowenien, die gehören zu denen, die es nicht gut hinbekommen. Es gibt aber nicht irgendwie dazu, also dazu gibt es Informationen. Germanwatch hat die zum Beispiel, das kann man googeln, was für ein Ranking die einzelnen EU-Staaten haben. Da sieht man eben, dass die Skandinavier, aber durchaus auch mal Estland, da führend sind und auch Deutschland ziemlich weit oben steht. Aber diese Nachzügler, also es sind nicht nur die Osteuropäer, also Belgien und Irland stehen auch nicht so super da. Da liegt es oft daran, dass es verschiedene Widerstände gibt, weil zum Beispiel die Energieversorgung eine andere ist als zum Beispiel Norwegen ist kein EU-Land, aber sagen wir mal in Skandinavien vielleicht mehr Wasserkraft oder auch Atomkraft benutzt wird und in den osteuropäischen Ländern eben einfach traditionell mehr Kohle verstromt wird. Und da wird die Zielerreichung nicht so leicht sein, dank kommt noch das Problem hinzu, dass vielleicht auch die Möglichkeiten begrenzt sind, ja, tiefer einzugreifen in die Wirtschaft, dass sie vielleicht auch die Lasten nicht so gut gestemmt bekommen. Es gibt allerdings, und das habe ich vorhin nicht erwähnt, sehr viel Unterstützung mit Geld auch aus der EU, wo man sagt, bestimmte Pilotprojekte oder bestimmte Technologien werden besonders gefördert und da vielleicht bedienen sich diese Länder auch dieser Förderung nicht so, wie sie es könnten. Das liegt viel daran, wie national die Politik, auch die Klimapolitik einordnet. Ist das etwas, was die EU oktroyiert? Oder ist das etwas, was wir selber auch wollen als nationales Anliegen? Und ich glaube, da entsteht das Spannungsverhältnis.
Könnten Sie vielleicht ad hoc 3 Dinge nennen, die Deutschland in ihrer Klimapolitik besser machen könnte, jetzt sofort, heute, morgen?
Ja, das kann ich. Also wir lesen es quasi jeden Tag in der Zeitung. Es ist halt wichtig, die Verpflichtungen, die man eingegangen ist, also zum Beispiel die Klimaziele, das Klimaschutzgesetz und die Frage, wie wir uns darüber verständigen, was am meisten bringt, das muss halt sehr ernst genommen werden. Und wir haben bei dem sogenannten Heizungsgesetz gesehen, dass das übersehen wurde, dass wirklich also sehr kurzfristig die Idee ist, wir liefern für den Klimaschutz, aber es geht bei jedem privat richtig zur Sache. Also von heute auf morgen ist es jedenfalls so angekommen, in der Bevölkerung sollen die Heizungen getauscht werden. Da sind viele Sachen extrem schief gelaufen in der Kommunikation. Jetzt lesen wir in der Zeitung, dass da eigentlich ganz gute Unterstützung da ist, dafür auch vorgesehen ist. Und man hat es im Grunde nicht von Anfang an mitkommuniziert, dass diese Unterstützung kommen soll. Wir können besser werden, das bezieht sich natürlich überhaupt auf die Regierungsarbeit, nicht so viel zu streiten, sondern vielleicht auch mal zusammen zu überlegen, was sind gute Lösungen. Und von der Substanz her ist es ganz klar, dass wir 2 Bereiche haben, in denen wir wirklich, wirklich Probleme haben. Und da sollten wir uns darauf fokussieren. Das ist der Verkehrssektor und der Gebäudebestand bzw. Gebäudesektor. Denn dort ist es sicherlich, also sie haben große Anteile, der Verkehr hat bis zu 20% Anteil an den Emissionen. In den anderen Sektoren Energie und Industrie haben wir schon richtig gut viel erreicht. Und diese Dinge, wo es jetzt schwieriger wird, auch Landwirtschaft gehört durchaus dazu, müssten wir sehr ernsthaft angehen. Und diese Ernsthaftigkeit geht verloren, wenn man schlecht kommuniziert.
Ich habe auch mal eine Frage, und zwar sagten Sie ja jetzt zu Beginn, dass man sich für eine gelungene Klimapolitik erst einmal auf Dinge konzentrieren soll, wo man gesehen hat, dass sie schon bereits gut laufen. Und dann sagten Sie gerade, dass man sich zusätzlich auf Dinge konzentrieren soll, die aktuell nicht gut laufen, wie Straßenverkehr. Was ist denn jetzt besser? Also man kann ja schlecht alles auf einmal machen, weil das funktioniert ja offensichtlich nicht. Gibt es dann etwas, wo man wirklich sagen kann, erst das eine oder das andere, oder funktioniert das tatsächlich, dass man alles auf einmal überprüft und macht?
Also es scheitert nicht daran, dass wir was wir nicht genug wissen, über was funktionieren kann oder wo wir erfolgreich waren. Nein, was ich gesagt hatte, oder vielleicht habe ich es auch falsch ausgedrückt, wir hatten eine Zeit, wo wir relativ erfolgreich Klimapolitik und Klimaschutz, also Emissionen, reduzieren konnten. Das sind die niedrig hängenden Früchte, wie man so schön sagt. Es hat nicht so wirklich doll wehgetan. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Die Ziele werden ambitionierter und es wird schwieriger, Erfolge zu erzielen. Und das muss klar sein. Und das ist eben bisher so gewesen, dass Klimaschutz wenig eingegriffen hat in den Alltag der Menschen. Das wird jetzt immer mehr werden. Und das sind die Ebenen. Einmal faktisch, wo greifen wir ein und sagen, okay, das Tanken wird jetzt wirklich mal richtig teuer. Oder man sagt, okay, auf der Autobahn nur noch 130 oder 120. Oder man muss eben damit leben, dass man mal in anderen Bereichen Geld in die Hand nimmt, was man vielleicht lieber für was anderes ausgeben würde. Zum Beispiel, indem man sich eine bessere Isolierung ins Haus holt und dafür erstmal ein paar Jahre warten muss, ehe sich auszahlt. Diese Überlegungen sind sehr individuell und da wird jetzt dran, also wird politisch eingegriffen oder wird politisch drüber gesprochen, dass man das ändern will. Und das sind so, das sind die Dinge, die ich glaube, das ist der große Unterschied zu jetzt. Alles auf einmal ist immer schwierig, denke ich auch. Und deswegen hatte ich diese beiden Baustellen genannt, wo sehr viel substanziell passieren muss, wo wenig vorher passiert ist, sondern da ging der Trend immer in die falsche Richtung, nämlich beim Verkehr immer mehr Autos und dann nach dem Dieselskandal auch völlig offenkundig nicht wirklich mit sauberen Verbrennern ausgestattet, jetzt sehr langsam der Ausbau von oder die Verbreitung von elektrischen Fahrzeugen, die möglichst mit Ökostrom laufen. Erneuerbare sind zu langsam ausgebaut, dafür gibt es aber sehr viel jetzt Bedarfe für Ökostrom. Und im Gebäudesektor ist es eben auch so, naja, also bauen ist eh schon teuer, jetzt das wird halt immer noch teurer. Und nach der Krise letztes Jahr ist auch da natürlich die Abwehr sehr groß, dass es noch teurer wird. Ja, das wäre so meine Einordnung.
Also Sie haben ja ganz richtig gesagt, dass vor allem jeder Mensch mehr dazu beitragen muss und dass die Konsequenzen vor allem für unseren eigenen Alltag sich noch weiterentwickeln werden. Wo ich das Problem so ein bisschen sehe, ist, dass dieser Unmut natürlich gerade auch deswegen entsteht und dass da natürlich erstmal Aufklärung geschaffen muss, dass eben alles versäumt wurde und dass jeder von uns einen Teil tragen muss. Ich glaube aber, dieser große Unmut kommt auch daher, dass viele Menschen sehen, gut, wir müssen das jetzt zahlen und wir unser Lebensstandard wird jetzt teurer. Aber bei den wirklich reichen Menschen, die können trotzdem mit ihrem Privatjet, keine Ahnung, zum Kaffee trinken, nach L.A. fliegen und dann wieder zurück. Oder die Schlesinger kann mit ihrem BMW für die, keine Ahnung, 100 Meter Strecke kurz hin und her düsen. Also für reiche Menschen gelten diese Regeln ja auch häufig nicht, was natürlich durch die Bezahlung von CO2-Tonnen halbwegs geregelt werden soll, was aber auch relativ undurchsichtig ist, meiner Meinung nach, weil eben so viel darüber debattiert wurde, dass man auch wieder den Überblick verloren hat. Denken Sie, dass es da einen Lösungsansatz geben könnte innerhalb der EU?
Ja, die Verknüpfung der Klimaschutzfrage mit der sozialen Frage ist ja inzwischen erkannt. Das wurde sehr lange übersehen, weil es einfach auch, wie ich ja erzählt habe, schon so ein bisschen, ja, man macht halt was, das bringt was, aber es tut nicht so vielen weh. Jetzt fängt das an, weh zu tun, finanziell. Und wir haben eine soziale Schieflage, die gar nichts mit Klima zu tun hat. Ja, also die soziale Schere ist seit den 90er Jahren massiv auseinandergegangen und entsprechend ungleich verteilt ist dann auch der Effekt, wenn man bestimmte Dinge für den Klimaschutz tun will und das teurer wird. Also die Verknüpfung von was können sich Menschen leisten, wie ist ihre soziale Stellung und was macht jetzt die Klimapolitik damit, die ist erkannt und da wird natürlich viel drüber geredet, dass man, wenn man zum Beispiel einen CO2-Preis einführt oder den vorhandenen CO2-Preis erhöht, die Einnahmen daraus eben für so eine Rückverteilung nutzen sollte. Das ist keine so neue Idee, die gab es schon mal bei der ökologischen Steuerreform in den 90ern, dass man sagt, okay, wenn wir den Spritpreis erhöhen aus Umweltgründen, dann werden die Einnahmen benutzt, um zum Beispiel die Lohnnebenkosten zu senken, also Sozialversicherungskosten zu senken oder so. Und diese Idee ist jetzt natürlich in aller Munde, weil der sogenannte Emissionshandel wird ausgeweitet auf andere Lebensbereiche, wo es eben dann an den Geldbeutel geht. Und Menschen sollen pauschal pro Jahr eine gewisse Summe zurückkriegen oder auch abhängig vom Einkommen. Also die große Umverteilungsfrage wird jetzt mit der Klimafrage verknüpft. Und das ist für mich eigentlich auch der einzige Weg, Klimapolitik und Klimaschutz akzeptabel zu machen, wobei diese Umverteilung kann nicht die anderen Umverteilungsprobleme lösen. Also die Rumjetterei, und das ist, ich bin Ökonomin, das ist wie mit den Hardcore-SUV oder Porsche-Fahrern. Es wird immer Menschen geben, die sind einfach bereit, die fahren dann lieber zu Lidl Essen kaufen, aber sie sind bereit, dafür Geld auszugeben. Und das ist die sogenannte Elastizität der Nachfrage. Und die ist bei manchen einfach gering. Die werden einfach das beibehalten. Wie viele das sind, das ist entscheidend. Und ich glaube, mit der Idee aus Klimapolitik auch eine Umverteilungspolitik zu machen, muss man die breite Mehrheit der Leute erreichen. Und dann wäre für den Klimaschutz auch wirklich was gewonnen. Also ich teile die Kritik an Menschen, die ohne Rücksicht auf die Allgemeinheit die Luft verpesten. Das finde ich ziemlich unsolidarisch und auch also nicht akzeptabel. Aber es sind auch Grenzen gesetzt. Das wird man nie ganz auflösen können. Die Anreize dafür sollten wegfallen. Also dass es wirklich Instagram-mäßig Verbreitung findet. Das sollte man versuchen zu vermeiden. Also Nachahmer sind nicht erwünscht. Genau, das wäre so der Punkt, den ich machen würde, weil das Umweltbundesamt sich sehr stark jetzt mit dieser sozialen Frage auch auseinandersetzt.
Ja, Ian, du kannst gerne erst reagieren. Also, aber ich reagiere gar nicht. Also mach ruhig erstmal. Okay. Ich habe eine Frage an Sie, und zwar zum Thema Restriktionen. Das wird ja auch hin und wieder diskutiert, dass man pro Person eine gewisse Anzahl an Flugmeilen freigibt, um eben genau dieser Jetterei entgegenzuwirken und ja dem Fakt selbst, dass die Weichen natürlich sich weiterhin so viel mit Flugzeug zum Beispiel fortbewegen könnten, wo sie wollten, oder anders klimaschädlich leben könnten mit den finanziellen Kapazitäten. Was halten Sie davon? Wäre das ein richtiger Schritt oder ja, ist es dann ein Schritt Richtung Kommunismus und Eingreifen, Untergang kapitalistischer Strukturen, wie auch immer man es labeln möchte?
Ja, wo haben wir denn sowas? Das müsste man jetzt mal überlegen, wo wir sowas haben, wo jemand ein Budget hat von dem, was er ausgeben kann. In dem Fall wäre ja der Vorschlag, man hat ein Budget an Flugmeilen und die kann man verwenden pro Jahr und dann muss man schauen, dass man damit zurechtkommt. Ich denke, jeder hat so ein Budget auf seinem Geldkonto. Also man hat das, indem man Geld verdient oder Einkommen hat. Und das ist ja das, was ich eben als Verteilungsfrage schon ansprach. Das wird über das Steuersystem vielleicht noch beeinflusst. Aber wie würde denn so etwas geregelt werden können, unabhängig davon, ob es akzeptiert würde? Das wäre eine spannende Frage. Wenn die Wissenschaft sich gar nicht über das Budget wirklich in einer festen Summe einig ist, also wir wissen von den Temperaturzielen, die wir erreichen wollen und so weiter, lassen sich Emissionsbudgets ableiten. Also wenn man es stringent herleiten möchte, kann man das machen. Aber die Diskussion ist mit vielen Unsicherheiten verbunden, ob es so ein Budget wirklich gibt, das verlässlich liefert. Also wir können bei Deutschland das machen. Ja, das ginge schon. Aber weltweit wird das schon schwieriger. Und genau, diese Flugmeilenzuteilung, ich würde dann vielleicht sagen, man müsste das mit einem anderen Thema machen, das nicht gleich alle auf die Bäume bringt, um zu gucken, wo funktioniert sowas eigentlich und wie funktioniert es und würden die Menschen, die was übrig haben, den anderen das dann abgeben können. Das ist wie Emissionshandel, wo es ja so läuft, ne? Der ist auch so ein Budget. so ein Budgetansatz, weil die Emissionsmenge pro Jahr ja feststeht für Industrie und so weiter und für den Flugverkehr demnächst auch. Aber natürlich ist bei dem die Gesamtmenge festgelegt, während der Rest über den Preis läuft. Und wenn man jetzt das aufs Individuum runterbricht, also sagt, so und so viel Flugmeilen pro Jahr oder so und so viel Emissionen durch Flugbewegungen pro Jahr, pro Person, dann greift man sehr stark in die individuellen Entscheidungen ein. Und ich glaube, das ist das Problem, wie mit dem mit der Heizungsdebatte. Technisch funktionieren kann das. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Es gibt heute für alles solche Lösungen, die auch möglich sind. Genau, aber das könnten wir diskutieren. Für mich würde das dann funktionieren, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, in den Tausch zu treten mit anderen.
Aha, erlaubst du mir zwischenzugrätschen? Ich glaube, du willst auch reagieren, oder?
Ja, ja.
Dann mach du erstmal.
Okay. Ich spreche nun wieder mit Freunden über diese Thematik, also gerade was diesen Solidaritätsgedanken angeht. Und ich habe oft gehört, also die Ansicht gehört, dass Personen auch in meinem Alter durchaus bereit wären auf diesen Verzicht, wenn es denn die anderen genauso betrifft. Und ich glaube, dass dieser Gedanke vorherrschend ist und nicht nur national, sondern international bezogen. Sicher nicht bei allen und natürlich, es stellt einen unglaublichen Einschnitt in Freiheitsrechte dar, keine Frage. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass ein nationales Verbot oder nationale Beschränkungen, wenn wir bei diesem Flugbeispiel bleiben, helfen würden. Ja, da gibt es ja immer noch tausend Möglichkeiten, Staatsbürgerschaften zu ändern, zu verlagern, solche Regelungen zu umgehen. Ich dachte nur an dieses Konzept, etwas international umzusetzen, weil ich es mir auch schwer vorstellen kann, dass das überhaupt angenommen würde, sollte sich so etwas in Deutschland etablieren oder durchsetzen. Und noch zum Thema Fliegen. Ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell ist, aber ich hatte so eine Flug-Cancel-Kultur erlebt, gerade so in unserem Alter. Viele Jugendliche verzichten da auch aufs Fliegen aus Klimagründen. Und gleichzeitig zeigen die Zahlen ja, dass Fluggesellschaften einen Hoch seit langem nicht mehr erleben, nach Corona, nach der Pandemie. Also viel hat sich ja von diesem Trend nicht gehalten. So, ich erinnere mich noch an die Bilder 2020, Rom komplett schadstofffrei und alle dachten, ach schön, vielleicht ändert sich da jetzt was, Urlaub zu Hause auf Balkonien, aber das ist in einer Zeit von Instagram, Glamour und Co. nicht gegeben und auch in diesem Nacheifern nicht. Ja, wie sehen Sie diese Entwicklungen?
Also es gab einige Effekte, die interessant sind, weil das Fliegen, ich habe die Zahlen jetzt nicht, aber das Fliegen ist teurer geworden, das schreckt sehr viele ab. Das zeigt auch wieder, dass, ob aus Umweltgründen oder nicht, dass natürlich die Kosten oder das, was es kostet, ein großer Entscheidungsfaktor sind für viele, die jetzt sich für den Klimaschutz nicht so massig interessieren, sondern ihren Urlaub machen wollen, wie sie es möchten. Oder aber auch aus beruflichen Gründen oder sonst was fliegen müssen, dass das natürlich stark über den Preis funktioniert, die Steuerung. Ne? Das heißt, wenn man jetzt alle Umweltschäden mit einpreisen würde, würde es Fliegen verdammt teuer werden, weil Fliegen ja auch sehr viele Effekte hat, die gar nicht mal nur übers CO2 laufen, also auf die Atmosphäre. Der andere Punkt ist, dass ich nicht weiß, also wir kriegen für den Luftverkehr ja jetzt also auch einen Emissionshandel und da müssen wir abwarten, wie da eben dann die Preise sich auch verändern dadurch. Und das heißt, gerade beim Fliegen würde ich wirklich auch auf diese Schiene setzen. Das ist einfach, ja, in den Zahlen sieht man ganz deutlich, dass das den großen Unterschied macht für das Verhalten der Menschen. Und mehr fällt mir dazu nicht ein, weil ich selber gesehen habe, die letzten 20 Jahre, was Billigfliegen mit dem Konsumverhalten macht. ich weiß nicht, es sind Generationen, es gibt jetzt Generationen, dazu gehören Sie, die das nicht anders kennen. Ich kenne das anders. Fliegen war immer so teuer, dass es ein Luxus war und man da sehr lange drauf gespart hatte oder darauf gewartet hat oder dreimal überlegt hat, muss das sein oder will ich das wirklich? Und die Zeiten sind halt vorbei und ich glaube auch nicht, dass wir dahin zurückkommen so schnell, sondern dass es auch für viele Entwicklungsländer ist, zum Beispiel der Eingriff in den Flugverkehr, ein No-Go. Also wenn Sie die globale Situation ansprechen, werden Sie in Indien dafür gehasst werden, wenn Sie mit der Idee um die Ecke kommen. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, was wir ein bisschen mit berücksichtigen müssen. Und ich würde trotzdem immer dabei bleiben, es muss über den Preis passieren.
EN, willst du oder soll ich?
Nee, wir wollten ja erstmal, machen Sie erstmal.
Ich habe zwei Gedanken dazu. Erstens zu dem, was AHA gesagt hat mit dem Budget. Jetzt mal weitergesponnen. Wir haben in Deutschland so eine Budgetlösung, glaube ich schon. Aber allerdings umgedreht, nämlich bei der Strompreisbremse. Da sagt der Staat ja auch, für einen bestimmten Verbrauch ist der Preis gedeckelt. Klammer auf, die aktuelle Preisentwicklung am Strommarkt zeigt, dass das nicht notwendig sein wird, aber gut. Und dann darüber hinaus musst du mehr bezahlen. Und jetzt reden wir gerade über Flüge und die Emissionen, die Flüge verursachen. Jetzt sind die Flüge natürlich im weltweiten Vergleich nicht der Treiber, sondern eigentlich sind es die Industrie letztlich, ne, und die Hauptemittenten. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, die Idee von AHA aufzunehmen und europäischer Ebene das im Prinzip festzulegen, zu sagen, pass auf, die und die Industrie hat den und den CO2-Preis, wenn wir diesen CO2-Zertifikatehandel machen wollen, für die und die Menge. Und wenn ihr mehr wollt, dann dürft ihr das nicht irgendwo anders herkaufen, so wie es gerade ist, oder kaufen müssen es ja trotzdem, aber eben für einen höheren Preis. Dann kostet die Tonne also nicht mehr, keine Ahnung, 100 Dollar, was eh schon zu wenig ist, sondern 1000. Oh, und dann hätte man darüber doch eine Möglichkeit, diese Idee von AHA mit der Begrenzung aufzunehmen und gleichzeitig einen Effekt zu haben, der letztlich ja über den Preis eine Steuerung vornimmt. Wie würden Sie diesen Vorschlag bewerten aus Ihrer Sicht?
Naja, wir haben erstmal den Emissionshandel, der dazu dient, weil wir über die EU reden, einen Großteil der Emissionen der EU steuerbar zu machen. Und das heißt, man hat ein sogenanntes Cap und sagt, pro Jahr darf die Industrie- und Energiesektor, das waren mal so unter 2 Milliarden Tonnen, das sind jetzt bei 1, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall darunter, pro Jahr darf emittiert werden. Und das heißt, das muss über den Markt, wird dann ein Preis entstehen und dadurch ist aber garantiert diese Verschmutzungsgrenze erreicht. Und damit ist auch damit ist sichergestellt, dass Ziel zu erreichen, wenn Sie jetzt sagen, darüber hinaus dürfte es noch Verschmutzung geben, wo es dann sehr teuer wird, verkompliziert das System und würde ja auch die Zielerreichung nicht mehr garantieren. Sie könnten es andersrum denken. Sie könnten sagen, ein Teil von diesem garantierten Cap, da würde man nochmal eine Decke reinziehen, so nach dem Motto, bis hierhin ist ein garantierter Verschmutzungspreis, der geringer ist und dann für die restlichen 20% wird der Preis exorbitant teuer. Aber eigentlich regelt das System das schon so, denn das System hat sinkendes Cap, weil wir über die Jahre natürlich auch wollen, dass wir die Klimaziele erreichen, 2030-Ziel und darüber hinaus. Und das heißt, also das würde das System komplizieren und nicht effektiver machen. Also deswegen denke ich, dass es nicht ganz die Logik, die Sie hinter dem Strompreisdeckel haben, ist, dass Leute nicht so viel zahlen sollen. Und die Logik beim Emissionshandel ist, doch, die sollen so viel zahlen, weil damit effiziente Lösungen eine Chance kriegen oder auch eben klimafreundliche Lösungen eine größere Chance kriegen, je teurer die fossilen Lösungen sind. Und das, den Anreiz würden Sie rausnehmen mit dem Deckel.
Jetzt widerspreche ich mal und sage, dann müsste aber der CO2-Zertifikatehandel anders organisiert werden. Dann müssten die Ausnahmen, die es bisher schon gibt, die EU ja reduziert hat, muss man dazu sagen, weiter reduziert werden. Also diese schöne Studie, die herausbekommen hat, dass, wo stand es hier, dass die 100 größten Verschmutzer der EU in den letzten Jahren 820 Millionen Euro Zertifikate geschenkt bekommen haben, also Ausnahmen bekommen haben, reduziert die EU ja gerade schon. Trotzdem ist man sich ja bewusst, dass der CO2-Zertifikatehandel letztlich einen viel höheren Preis pro Tonne bräuchte. Und den Schritt geht man ja nicht, weil man Angst davor hat, dass man dann der eigenen Wirtschaft viel zu viel schadet. Also ist nicht eigentlich der Gedanke dahinter, wir lassen den Preis das entscheiden, aber versuchen möglichst dafür darauf zu sorgen, dass der Preis bloß nicht zu hoch wird, nicht genau der Widerspruch in der Logik?
Naja, also das ist jetzt im Fit for 55-Paket ja genau die Ansage. Es wird, die freie Zuteuerung läuft aus und ab im Dezember 2039 wird das allerletzte Zertifikat verkauft. Denn wir müssen bis 2050 klimaneutral sein und bis 2040 ist also für den Industrie- und Energiesektor klar, keine Zertifikate mehr. Und das heißt, da die freien Zuteilungen immer einen gewissen Anteil an den Gesamtzertifikaten haben, einen sehr stark abnehmenden Anteil, ist garantiert, dass es die bald nicht mehr gibt. Und was Sie ansprechen, dieses große Zahl an Volumen, das hängt natürlich damit zusammen, dass der CO2-Preis so hoch geworden ist, dass die Summe der freien Zertifikate, die jetzt noch im Umlauf sind und die auch jedes Jahr noch vergeben werden an die Unternehmen, die auf so einer sogenannten Carbon-Leakage-Liste stehen, sind die Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen und die sonst abwandern würden und wahrscheinlich woanders ihr CO2 erstoßen würden, also oder sich durch Zulieferer einen Teil davon abnehmen ließen. Also der Sinn der Sache ist globaler Klimaschutz, dass es diese Freizuteilung gibt, aber die wird abgeschafft. Und das heißt, die Ansage ist, der Preis wird durch die Decke gehen, weil es immer weniger Zertifikate gibt. Und das kann man ein bisschen gegensteuern, aber es wird nicht so sein, dass man weiterhin so großzügig freie Zertifikate vergibt. Die Zeiten sind vorbei und das haben auch alle Industrievertreter längst verstanden.
Ihr erlaubt mir einen letzten Zwischenruf nochmal. Zustimmung gleichzeitig 2034. Claudia Kempfert sagt zum Beispiel, ich zitiere sie hier mal, die aktuelle Reform spricht nicht dafür, dass die energieintensiven Industrien in Europa schnell auf energiefreundliche Produktion umstellen, denn sie haben ja noch locker 10 Jahre Zeit. Zitat Ende. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Also letztlich der Punkt, dass 2034 viel zu spät ist, viel zu lange Zeit ist und das, was Sie jetzt gerade als Reformvorschlag ja sehen, was man ja durchaus auch sagen könnte, irgendwie muss man sich anpassen, erst mit solcher Verzögerung kommt, plus der Schutz, dass man irgendwie noch vor anderen Importen geschützt wird, dass die Zeitspanne zu groß ist.
Naja, da muss man jetzt genauer reden, über wen sprechen wir da. Wenn ein energieintensives Unternehmen investiert, dann investiert das auf Jahrzehnte unter Umständen oder mindestens auf 10, 15 Jahre und 2034 in 11 Jahren, wenn ich mich nicht richtig total rechne. Und das heißt, die Ansage ist geklärt. Und wenn die smart sind und wenn die jetzt investieren, weil sie ja jetzt schon Geld dadurch sparen, weil sie ja sonst Zertifikate kaufen müssen und weil die freie Zuteilung zurückgeht, werden sie immer mehr Zertifikate kaufen müssen. Das heißt, ihre Investitionsvorgaben sind völlig geklärt. Wenn die übermorgen nicht mehr emittieren dürften oder dafür 1.000 Euro pro Tonne zahlen würden, wären die weg. Full stop, die machen den Laden dicht, dann haben wir nichts gewonnen. Also insofern, man kann sagen, ja, es könnte ein Tacken schärfer gestellt werden, vielleicht nicht 11 Jahre, sondern 8 Jahre oder so. Aber dieser Prozess ist unausweichlich. Also der Quick-Fix, den wird es da nicht geben bei den Energieintensiven. Die stehen sowieso mit der Klinke in der Hand, weil sie in ihre Märkte wollen, in ihre Zukunftsmärkte. Und wenn wir hier nicht nach allen Seiten absichern, dass die auch bei uns gute Bedingungen haben, und ich rede ungern der Industrie das Wort, aber das ist so. Die USA überschütten ihre Unternehmen mit Subventionen durch den Inflation Reduction Act. Da wollen auch einige europäische Unternehmen dann lieber in den USA produzieren und das nach Europa wieder zurückliefern. Und die Märkte dieser Unternehmen sind oft eben in Asien. Und sie überlegen dann, okay, ist vielleicht besser, nah am Kunden zu sein. Also wir müssten jetzt mal alle durchgehen, die das betrifft. Es gibt natürlich die richtig schlimmen, bösen Buben. Das ist die Zementindustrie. Seit es den Emissionshandel gibt, versprechen sie, dass sie innovativ sind und die freien Zertifikate, das Geld davon dafür nutzen, Innovation voranzubringen, haben sie nicht gemacht. Das war die Lehre aus der freien Zuteilung und da hat man dann auch sehr schnell die Zügel härter gezogen. Aber eben dieses Hinterherhinken, das ist natürlich ein Riesenproblem, weil jetzt sind die Ansagen da und trotzdem sind sie noch recht großzügig. Insofern, ich kann die Kritik verstehen, aber nach vorne schauend muss ich sagen, wir haben schon recht viele Blumentöpfe gewonnen, auch bei der Industrie, die nämlich verstanden hat, wo die Reise jetzt hingeht. Und deswegen wird es auch unterfüttert mit Geld für weitere Investitionen in sauberen Wasserstoff zum Beispiel. Oder es gibt ja auch die Net Zero Industry Act, also eine EU-Initiative, dass man der Industrie jetzt sagt, okay, wie dekarbonisiert ihr eure Produktion? Was sind die nächsten Schritte? Was muss passieren? Und wo sind die Grenzen, die sogenannten Restemissionen, die man gar nicht mehr vermeiden kann? Die Gespräche und diese Diskussionen sind im vollen Schwung. Also so einfach ist es nicht mehr, zu sagen, wir ziehen das Ziel schärfer. Das ist schon alles verstanden. Das ist meine Wahrnehmung.
Ian, du darfst.
Ich weiß nicht, ob Sie da überhaupt drauf antworten können, aber ich finde, das passt hier einfach rein. Nun ist es ja so, dass wir auch nur arme Studenten sind und ich erhalte kein BAföG, weil ich mir den ganzen bürokratischen Kram für die 20 Euro, die ich bekommen würde, spare. Und meine Mutter muss quasi zwei Nebenkostenabrechnungen zahlen, weil, sagen wir mal so, meine Mitbewohnerin und ich haben Angst. Angst, was da kommt für 2022. Und ich meine, wir haben 200 Euro bekommen und die sind komplett aufgefressen worden von der Nebenkostenabrechnung 21. Wir können aber nicht wieder alle bei unseren Eltern einziehen, um Nebenkosten zu sparen. Und ich würde mir wünschen, dass es ein realistisches Hilfsangebot für junge Menschen gibt. Und 200 Euro, es war total cool und wir haben uns alle mega gefreut, haben aber uns ein bisschen gefragt, okay, wer hat jetzt diese Zahl ausgelost? Kam die jetzt aus dem Topf? Kam die aus der Lostrommel? Und wir bräuchten halt nicht nur für 21 eine Nebenkostenabrechnungshilfe, sondern für 22 und für 23, weil wir wirklich Probleme haben, zusammenzurechnen, wo wir das Geld herbekommen sollen, und uns das wirklich Bauchschmerzen bereitet, weil es nicht nur ein dreistelliger Betrag, sondern ein vierstelliger Betrag sein wird. Und das wollte ich hier nur anmerken, weil wir natürlich viel über die etwas wohlbetuchteren Menschen jetzt geredet haben und über die Industrie. Aber um den Bezug zum SchülerInnen- und StudentInnen-Podcast wiederherzustellen, das sind so meine Gedanken. Und ich sehe schon, dass, doch nicht, oder? Doch, dass eine weitere Meldung dazu eingeht.
Ja, also ich finde, Ian hat das auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Selbes gilt natürlich für Personen, die sich gerade in ihrer Ausbildung befinden und Rentnerinnen und Rentner, sonstige Bevölkerungsgruppen, die einfach sehr stark unter den Energiekosten gelitten haben. Und ja, manchmal kann man auch einfach nicht einsparen. Das sind keine Luxuslebensmittel oder ist ein Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel, wobei auch der sich für manche schwierig gestaltet, sondern ja, das sind essentielle Lebenserhaltungskosten, die auf diese Menschen zukommen. Also ja, das sollte besser geregelt werden, da der in ganz recht.
Um die Verbindung zur EU vielleicht zu bauen, Verdröge, jetzt wäre die Idee, wieso? Bei Corona gab es ja auch diese Corona-Hilfe in der Europäischen Union. Jetzt hat diese Ukraine-Krise als Energiekrise eigentlich ganz Europa getroffen, außer vielleicht die Staaten, die immer noch das russische Gas günstig beziehen. Grüße nach Ungarn. Oder keine Grüße. Jetzt wäre ja die Idee, wieso hat die Europäische Union nicht da ein ähnliches solidarisches Konstrukt geschaffen, um sowas aufzufangen? Letztlich war der Staat selber tätig. Wir haben gerade gesehen, mit minderen Erfolg, wäre nicht sowas als Solidarmaßnahme und als Idee, wir können nicht bloß Regeln festlegen, sondern wir können Menschen konkret helfen, auch als Vorläufer vielleicht für ein europaweites Klimageld, nicht eine Option gewesen?
Es wird ein europaweites Klimageld geben über den EU ETS 2, wenn der kommt. Das ist der Emissionshandel für den Verkehr und die Gebäude. Und das werden aber die Nationalstaaten abwickeln. Und das heißt, der Bogen wird gespannt über das, was wir hier heute schon mit der Energiepreiskrise gesehen haben, dass man dieses Geld an die Bürgerinnen und Bürger zurückzahlen muss. Da wir das für Deutschland jetzt auch in die Diskussion gebracht haben, wird es auf absehbare Zeit diese Ausgleichszahlungen geben. Die EU als solche ist in solchen Dingen null handlungsfähig. Sie kann so ein System aufsetzen, das wird über den Emissionshandel passieren, aber nicht, wie jetzt jüngst in dieser Energiepreiskrise, sowas handeln. Das können nur die Nationalstaaten, weil Fiskalpolitik, also Politik, die mit Geld, den Einnahmen des Staates und den Ausgaben zu tun hat, ist nicht vergemeinschaftet. Das machen die Nationalstaaten. Es gibt keine EU-weite Steuern und es gibt auch keine EU-weiten Umverteilungsmechanismen. Das machen die Nationalstaaten, beziehungsweise in dem Fall macht das die Bundesregierung oder aber Länder und Kommunen. Genau, und wenn Sie diese Anliegen haben, die Sie gerade formuliert haben, Sie müssen sich da an Ihren Vertreter im Bundestag wenden. Das ist ein Anliegen der Bevölkerung an Ihre gewählten Vertreter im Bundestag. Schreiben Sie Briefe. Ich verstehe an der Stelle komplett das Problem. Ich möchte auch nicht tauschen. Ich weiß auch nicht, es gibt eine Energiepreisbremse. Da wird jeder was von haben. Und es kommt so drauf an, welchen Energieversorgervertrag man hat oder haben musste, dass das sehr individuell ist. Aber wenn es eine solche Lage gibt, ist es sehr wichtig, auch direkt deswegen Demokratie auf die Vertreter der Interessen im Wahlkreis Einfluss zu nehmen. Also oder auf die Straße zu gehen. Also ich weiß das von meinem Sohn, der studiert auch, ist nicht witzig. Also nicht jeder hat potente Eltern im Hintergrund und das halte ich auch für skandalös, dass das in den Gruppen, die eben keine Einkommensteuererklärung machen, das sind eben Rentner und Studierende, nicht anders geregelt wurde. Also das ist meine persönliche Sicht darauf, ist, da bin ich ganz bei Ihnen, aber wenn Sie systematisch fragen, das findet in kleinen Einheiten statt, da hat die EU, da ist wenig Aussicht auf Erfolg, dass die EU sowas auf die Beine bekäme.
Ja, ich wollte nur kurz auf die Idee eingehen, dass man sich direkt an die Bundestagsabgeordneten wenden sollte. Häufig sitzen da auch eher Studierende, die ja irgendwie probieren, mit einem Job nebenher, neben dem Studium, noch sich etwas dazu zu verdienen, die sich dann genau das anhören würden, wahrscheinlich in selber Perspektive. Die Idee grundsätzlich natürlich von Beteiligung ist super, die Umsetzung schwierig mitunter. Ich wollte noch auf einen ganz anderen Punkt eingehen, und zwar was die Skepsis in osteuropäischen Staaten angeht, die Brüssel mitunter als Moskau-Diktatur 2.0 betrachten und Klima, diese Angst vor restriktiver Klimapolitik haben. Wie sollte man Ihrer Meinung nach damit am besten umgehen? Also in der EU selbst, in den Diskussionen, welche Themen gilt es da voranzubringen? Und vor allem, wie sollte auf diese Sorgen und Zweifel eingegangen werden? Denn solange das nicht passiert, so sehe ich auch wenig Fortschritt in der Region.
Also die Probleme der Menschen in Osteuropa mit der EU oder auch der Klimapolitik ist, dass sie viele Zumutungen hinter sich haben, dass sie auch Regierungen haben, die einen anderen Anspruch an Demokratie haben. Also es ist durchaus demokratische Staaten, aber wir sehen in Ungarn oder in Polen, dass es da den Wunsch nach starken Männern an der Spitze gibt. Warum ist das so? Weil diese Länder ein anderes Sicherheitsgefühl und Bedürfnis haben, das uns jetzt auch erreicht hat durch den Angriff auf die Ukraine. Und diese Probleme also Umweltprobleme, Klimaprobleme sind eine extra Belastung, die schwer vermittelbar ist. Wenn die Zukunft bedeutet, wie komme ich durch das Jahr oder wie Sie selber ja auch für sich festgestellt haben eben, ich komme finanziell nicht hin, dann fallen diese Themen natürlich als erste vom Tisch. Und das heißt, wenn man diese Menschen erreichen will, auch in Osteuropa, heißt es, was kriegen sie dafür? Das ist die Rechnung. Und nicht, was nimmt man uns weg oder was dürfen wir nicht mehr. Und diese Angebote zu machen, das ist, glaube ich, das ist eigentlich das Gleiche, wie wir es hier diskutieren, nur dass es dort schon sehr viel länger die prioritären Fragen sind, wie man eigentlich in so einem System wie der EU zurechtkommt und durchaus auch bei starken Einkommensschwankungen und gerade in armen Mitgliedstaaten ist das ein großes Problem, wie die Leute da eigentlich auch überzeugt werden können, dass die EU eine gute Idee ist, wenn die EU ihnen eigentlich, ziemlich viel aufbürdet. Und das ist, glaube ich, auch wirklich eher ein Vermittlungsproblem und ein Identifikationsproblem mit der EU als solcher. Also das, was akzeptiert man denn, was aus der EU kommt und was nicht? Und Klima hat dann einen schwierigen Stand, also Klimapolitik als solche.
Ich wollte jetzt nur meinen Gedanken zu meinen eigenen Gedanken noch teilen.
weil Sie selber so schön vorhin gesagt haben, dass die EU quasi die, ich weiß leider Ihren O-Ton nicht mehr, die Gesetze in die Formen gießt oder so. Das hat irgendwie so eine Formulierung hatten Sie verwendet und das fand ich irgendwie ganz schön und ganz sinnbildlich, weil am Ende kommt es ja irgendwie doch bei mir persönlich an und am Ende entscheidet die EU ja auch Dinge für mich und auch durch Vertreter, die ich auch wählen darf. Deswegen finde ich es, also natürlich ist es so, jetzt gerade bei diesem Beispiel mit der 200-Euro-Zahlung, und das wollte ich auch einfach nur, weil es thematisch gepasst hat, anhängen, habe ja auch gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob Sie was dazu sagen können, wobei ich Ihre eigene Perspektive darauf natürlich auch total interessant fand. An irgendeinem Punkt kommt die Entscheidung der EU ja doch bei mir an und an irgendeinem Punkt habe ich ja keine verfügende Gewalt über die Entscheidungen und über wer die Entscheidungen trifft. Und am Ende bin ich dann eben, wie gesagt, die Studentin, die irgendwie in ihrer kalten Bude hockt, weil das Heizen so teuer ist. Und selbst wenn die einzelnen Entscheidungen in den Ländern getroffen werden, kommen, wenn das Grundkonzept und der Grundvorschlag von der EU kommt und die Länder dann das selbst umformulieren sollen und in die Bahn bringen sollen, vielleicht nicht in jedem Land jetzt unbedingt dasselbe dabei raus, auch wenn sie sich an Richtlinien halten und auch wenn bestimmte Aspekte eingehalten werden. Das ist ein Bus. Ich warte den Bus ab. Ja. Genau, auch wenn bestimmte Aspekte und der Vertrag und alles eingehalten wird, ist ja die Umsetzung an sich eine andere. Und da können Sie wahrscheinlich jetzt wieder nichts zu sagen, aber ich hätte mir zum Beispiel in Deutschland gewünscht, wir sind ein reiches Land, dass wir zumindest so ein bisschen mehr dabei unterstützt werden. Nur damit ich meinen Gedankengang nochmal vervollständigt habe, weil Sie natürlich total recht haben, dass wir damit auf jeden Fall unsere eigenen Gremien gehen sollten. Nur wenn alles so ein bisschen auch von der EU kommt und ich beschäftige mich viel mit der EU und mit Europa in meinem Studium und ich mich ja solidarisieren soll und identifizieren soll und dieses europäische Identität ist ja eins der größten Ziele, das die EU und alle Gremien drumherum erreichen will, dann sollten ja auch Verträge und Gesetzesentschlüsse und Ideen geschaffen werden, mit denen ich mich identifizieren kann und aus denen mein Land dann auch etwas machen kann, das mir auch wirklich hilft.
Ja, da habe ich gar nichts gegen zu sagen.
Das glaube ich auch, dass da wenig Widerspruch sein kann. Ich würde vielleicht mal, weil wir die Zeit ein bisschen im Blick haben müssen, noch eine Ergänzung vielleicht ganz kurz dazu noch unterbreiten, weil Sie vorhin gesagt haben, es ist Aufgabe der Nationalstaaten, das stimmt natürlich völlig. Gleichwohl haben wir gesehen, dass der deutsche Staat nicht mehr in der Lage ist, jedem Bürger Geld zu überweisen, weil wir die ganzen Kontodaten ja nicht haben und man jetzt irgendwie versucht, da Kontodaten zu erfassen. Deshalb wäre ja die Möglichkeit da, mir ist bewusst, dass das aktuell nicht machbar wäre, aber wenn man Kompetenzen an die europäische Ebene übergeben würde, gerade im Bereich der Fiskalpolitik, Klammer auf, ich weiß, das Bundesverfassungsgericht hat sich da in allen Urteilen bisher dagegen gestellt, ja, dann wäre das ja eine Option und dann könnte man vielleicht auch auf einer anderen Ebene arbeiten, weil ja andere europäische Staaten da durchaus auch ein bisschen weiter sind. Ich würde aber vielleicht, um die Zeit im Blick zu behalten, noch zweieinhalb ganz kurze Schlussgedanken oder Schlussfragen an Sie stellen, weil wir jetzt sehr viel Positives ja auch über die EU gesagt haben, oder zumindest haben wir gesagt, mit diesem Plan für 55 und diesen Grundsätzen, die man verändert hat, Einschränkungen, CO2-Zertifikate, Handel, da hat man ja sehr viel positive Zeichen gesehen. Ein Gedanke im letzten Jahr hat mich trotzdem verwundert. Die EU hat ja den Atomstrom als grün anerkannt. Wie gehen wir jetzt denn damit um, dass die EU den Atomstrom für grün erklärt? Das ist doch widersprüchlich.
Das hat sie ja gar nicht.
Was hat sie denn dann? Weil sie hat ja
eine Taxonomie und in dieser Taxonomie ist, es gab einen langen politischen Streit, auch einen politischen Streit, aber es ist im Grunde darin aufgenommen, ich versuche das gerade noch mal zu rekapitulieren, was die Nuancen waren. Wenn man eine Investitionsentscheidung trifft in zum Beispiel Stromerzeugung, was ist da wie einzuordnen in Bezug auf Umwelt und Klima? Und meiner Meinung nach, vor allen Dingen Klima natürlich, und diese Taxonomie enthält im Grunde Empfehlungen an Investoren. Natürlich hat das ein großes Gewicht, wenn die EU da Nuklear und durchaus auch Gas mit reinzählt, ja. Das war ein fauler Kompromiss, keine Frage, aber es ist nicht rechtlich bindlich oder verbindlich oder sonst was. Verantwortungsvolle Investoren sind da überhaupt nicht dran gebunden. Die, ja, auch viele Unternehmen sagen ja auch, die Energieerzeuger sagen ja auch in Deutschland und so weiter, warum sollten wir in Atom investieren oder Laufzeiten verlängern? Das Modell ist durch. Aber das ist im Grunde, es ist kein gutes Beispiel, wie die EU vorangeschritten ist, aber es hat auch keine, auf Dauer, meiner Meinung nach, ist das nicht der Schaden, da wird nicht der Schaden angerichtet, den wir dahinter vermuten. Der Schaden ist dann da, wenn man sowas immer wieder hervorzaubert als Legitimation für die Investition in Atomkraft oder eben in Fossile. Und an der Stelle müssen ja auch andere Mechanismen greifen, damit das nicht passiert. Aber es war kein gutes Beispiel. Aber es ist nicht so, dass die EU das so, sogar propagiert oder da durch die Taxonomie hier irgendwie für immer und ewig für grün erklärt, die Atomkraft. Das ist so nicht.
Ja, ich kann nur Luisa Neubauers Worte, sie hat geschrieben, die EU hat ins Nirvana Green gewascht, kann ich schon nachvollziehen, weil sicherlich ist es richtig, dass das ja nur ein Vorschlag ist für die Investition. Gleichwohl darf man nicht vergessen, dass das auch auf politischer Ebene eine Wirkung hat. Und klar, sie haben jetzt sehr stark daran gehalten, dass Investitionen auf dem Markt von den Akteuren ja selbst getroffen werden, das mag sein, aber wenn dann sowas schon als nachhaltig anerkannt wird, dann finde ich es zumindest schwierig als Außenwirkung. Und da hat die EU ja ihre Rolle, haben Sie ja gesagt.
Das würde ich auch nicht in Abrede stellen, dass das keine gute Idee war. Okay. Genau.
Schlussgedanke.
Es hätte keine Taxonomie gegeben sonst. Das ist
sehr, ja, die ich Franzosen weiß. Ja schon genannt. Ich weiß, aber dann ist es ein fauler Kompromiss, den kann man sich auch sparen, meiner Meinung nach. Das macht nichts.
Naja, klar.
Schlussgedanke. Wir haben ja sehr viel gesprochen, so ein bisschen über die Frage, wie kriegt man es vielleicht besser hin? Ich würde Ihnen mal einen radikalen Vorschlag unterbreiten. Ich weiß nicht, ob Sie das letzte Buch von Ulrike Herrmann gelesen haben. Ende des Kapitalismus.
Ich habe nur drüber gelesen.
Okay, also Ihre Hauptthese ist ja eigentlich, wir werden die mit der aktuellen ökonomischen Gestaltung und unserem Markt, mit dem Kapitalismus an sich, werden wir diese Nachhaltigkeit nicht erreichen. Wir werden niemals einen effektiven Klimaschutz vollziehen. Und Ihre Hauptthese besteht ja eigentlich darin zu sagen, wir müssen schrumpfen, so weit schrumpfen wirtschaftlich, bis quasi wir ein nachhaltiges Handeln irgendwie möglich machen können, eine Vereinbarkeit herstellen können. Jetzt wurde sie dafür ja in der linken Blase, sage ich mal, sehr, sehr stark gefeiert, weil es eben ein sehr kapitalismuskritisches Buch ist, gleichwohl sie auch, finde ich, im Buch gut abhandelt, wie der Kapitalismus entstanden ist und wie er es braucht, okay. Aber gleichzeitig wurde sie auch sehr stark dafür kritisiert mit dem Hinweis, naja, das ist ja jetzt sehr, sehr feindlich. Wäre aber der Grundsatz zu sagen, ey, wir können nicht immer weiter wachsen, wir müssen Grenzen ziehen, wir müssen auch damit leben, dass es Industriebereiche geben wird, die werden das nicht überleben, also eine Schrumpfung, ist dieser Grundsatz, Ihre Grundthese nicht durchaus etwas, was man sich auch auf europäischer Ebene auch zumindest vor Augen führen müsste?
Also das ist ein überkomplexes Thema, ich kann dazu jetzt fast nichts sagen, weil es so viele Nuancen hat, dass man sich erstmal auf Dinge einigen muss, was man da unter Schrumpfung versteht. Es würde bedeuten, dass Sie, wenn Sie Ihr Leben aufbauen als junger Mensch, dass Ihnen eigentlich verwehrt ist. Also hören Sie auf, Kinder zu kriegen, hören Sie auf, irgendwelche Wohnungen zu beziehen und Dinge zu kaufen. Ich übertreibe, ne? Aber die Frage ist, wer ist wir und wer soll schrumpfen? Ich glaube, es geht im Kern der Kapitalismuskritik um das Thema gerechte Verteilung und Umverteilung, die nicht gut funktioniert. Und das haben wir ja heute auch angesprochen. Und dass soziale und andere gesellschaftliche Probleme durch dieses Umverteilen von Vermögen und Werten und auch Natur auf ungerechte Art und Weise, dass das der Schaden ist, der angerichtet wird. Ob jetzt kollektives Schrumpfen oder Verzicht die Lösung ist, darüber müssten wir einen Podcast machen.
Also es war jetzt die Einladung für die nächste Folge oder wie verstehe ich das?
Na, ich habe Sie ja nicht eingeladen heute.
Ist mir bewusst, aber Sie haben jetzt gerade die Brücke gebaut für Kommel. Ja, für kann sich überlegen. Ja, können wir gerne machen. Gott. Vielleicht müssten wir da Frau Herrmann aber zu einladen, damit sie entsprechend, naja, damit wir den Gegenpart hätten. Gut, Frau Dröge, allerletzte Schlussfrage, meine Lieblingsfrage. Sie sind ja nun schon im Umweltbundesamt tätig. Die Frage ist ein bisschen spekulativ oder ein bisschen doof, weil Sie schon da tätig sind, aber schließt an ENs Frage von vorhin an. Wenn Sie quasi heute, gerade jetzt, just wenn Sie gleich auflegen hier, den Anruf bekommen von Robert Habeck und er sagt, Mensch, als Wirtschaftsminister, ich muss nach Europa und ich brauche dort ein Kino und ein Fakt, den ich darstellen soll. Wie schaffen wir es in Zukunft, Klima- und Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik miteinander zu verbinden? Welchen Tipp, welchen Hinweis würden Sie ihm geben?
Die soziale Frage mitdenken.
Und wenn er dann sagt, ja, das ist nett, ist eine Phrase, haben Sie irgendwas Konkretes für mich in der Hand?
Nee, ich habe die Frage jetzt, die haben Sie mir quasi nicht in der Vorbereitung genannt. Und ehrlich gesagt, das sind so Dinge, da kann ich jetzt gar nicht weiter was zu sagen. Tut mir leid.
Alles gut, also die soziale Frage, die Sie quasi mit betonen würden, das ist ja schon mal vielleicht der Kreis, der sich ein bisschen auch zum Anfang schließt, dass Klimapolitik auch ganz viel Sozialpolitik ist, was man viele Jahre lang wahrscheinlich übersehen hat. Ja, Frau Drüger, herzlichen Dank, dass Sie heute sich die Zeit für uns genommen haben. Danke, dass Sie sogar über die Zeit hinaus bei uns zu Gast waren.
Ja, gerne. Ich muss auch sofort auflegen, weil mein Zug gleich fertig ist.
Alles gut, kommen Sie also gut nach Hause.
Viel Spaß und wir können ja nochmal melden.
Das machen wir auf alle Fälle. Bleiben Sie gesund und bis bald.
Ja, danke, alles Gute. Tschüss.
Gut, okay. Dankeschön. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Gedanken, die euch wichtig sind. Dann lasse ich noch ganz kurz. Okay. Für mich so ein bisschen als Fazit, glaube ich, kommt raus, dass auf europäischer Ebene viel vorgeschlagen wird, die Nationalstaaten dann umsetzen müssen und daran hapert es letztlich. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das von Staaten zu Staaten abhängig ist. Und das vielleicht auch nochmal für das nächste Jahr, für die nächste Staffel ein Punkt wäre, wo man, glaube ich, in Deutschland nochmal schauen muss, weil die aktuelle Diskussion ja auch hier sehr extrem ist. Hat man an ENS-Beiträgen zu der eigenen Betroffenheit, glaube ich, ziemlich gut gesehen. Ja, und damit ist die zweite Folge unserer Sommerreihe quasi das Ende erreicht, wenn man so möchte. Denkt nochmal daran, es gab schon eine erste Ausgabe zum Thema Demokratie und EU und es werden noch zwei Ausgaben folgen zu Migration und zum Rechtspopulismus, also die nächsten zwei Wochen immer schön weiterhören. Feedback kennt ihr an die bekannten Kanäle, ist ja nichts Unbekanntes. Podcast@erg-werder.de ist die Adresse oder sonst an jeden Einzelnen und dann @ergwerder.de. Und ins Outro gehen wir mit einem Ausschnitt aus der Anstalt und die hat sich die Frage gestellt, wir haben heute viel über CO2-Zertifikatehandel gesprochen, wie kann man das dann übersetzen oder wie kriegt man das in FDP-Sprechen, also so ein Wörterbuch FDP verstehen so ein bisschen. Ich habe nur eine Kurzfassung genommen, den Clip findet man online, ich fand ihn sehr interessant, da wird so ein bisschen dechiffriert, wie oft mit so auf Phrasen um sich geworfen wird. Auch heute haben wir ja sehr viel Zertifikatehandel und Markt und der Markt handelt. Ja, ob das dann immer so klappt in der Praxis, wird man sehen. Insofern, bleibt dran, bis zur nächsten Ausgabe in zwei Wochen oder allerspätestens im September und bis dahin bleibt politisch und tschüss.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@erg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Diese E-Fuels sind ja offensichtlich fürs Klima null nützlich, nicht wahr? Wie will die FDP denn den Klimawandel sonst bekämpfen?
Sprachlich.
Herzlich willkommen zur FDP-Kunde. Kommunikation unlauterer Nachhaltigkeitsversprechen für deutsche Einwohner. Der Sprachschule für Mitglieder und Freunde der FDP. Erwartet Sie bald ein prominenzboostender Talkshow-Auftritt mit renitenten Klimaaktivistinnen? Dann sind Sie genau richtig in dieser Schulung. Bedenken Sie, Ihre Gegner warten mit einem gefährlichen kommunikativen Trick auf. Der Wirklichkeit. Sie scheuen sich nicht, Überschwemmungen, Dürren und Waldbrände für Ihre Zwecke zu missbrauchen. Die Realität ist also Ihr größter Konkurrent auf dem Marktplatz der Ideen. Deswegen drei Beispiele, wie Sie mit den richtigen Worten die Klimakrise einfach wegsprechen. Erstens, Sie könnten natürlich sagen, die Klimakatastrophe ist eine Krise, bei der Millionen von Menschen, vor allem im globalen Süden, elendig verhungern, ertrinken und in der Hitze qualvoll sterben werden. Oder aber Sie sagen, der Klimawandel ist einer der größten Herausforderungen in unserer Zeit. Packen wir es richtig an, kann Klimaschutz aber auch zu einer unserer größten Chancen werden.